Der Frühling bricht alle Dürrerekorde. Meteorologen sprechen vom trockensten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das sorgt für hohe Waldbrandwarnstufen, niedrige Pegelstände in den Flüssen, Ernteausfälle in der Landwirtschaft. Vielerorts herrscht im Mai eine außergewöhnliche bis extreme Dürre in den tiefen Bodenschichten, heißt es. Wie gehen wir mit dem Thema um, auch langfristig? Das schauen wir uns heute an. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Einer, der das Thema Dürre in Deutschland fest im Blick hat, ist Dr. Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors und des Mitteldeutschen Klimabüros am UFZ-Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er sagt, Deutschland braucht ein Dürremanagement. Dabei sollen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam ein Konzept entwickeln und entscheiden, wie sie bestmöglich auf solche Dürreperioden reagieren. Und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen darüber sprechen. Hallo Herr Marx, willkommen im Klimapodcast von Detektor FM.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sie betreiben ja seit mehr als 10 Jahren einen Dürremonitor, der jeden Tag aktuelle Daten liefert. Er soll helfen, dass Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und auch andere Gruppen ihren Umgang mit der Ressource Wasser besser an die Bedingungen anpassen können. Welche Erkenntnisse ziehen Sie denn aus Ihrer Arbeit mit dem Tool?
Ja, die Anfangszeit des Dürremonitors war eine sehr spannende Zeit. Man muss sich das wirklich klar vor Augen halten. Vor dem Jahr 2018 hat Dürre in der öffentlichen Wahrnehmung, aber letztlich auch in dem gesetzlichen Rahmen in Deutschland überhaupt keine Rolle gespielt. Das heißt, als wir 2014 diesen Dürremonitor veröffentlicht haben, waren wir Anfeindungen ausgesetzt, weil ganz klar gesagt wurde, das ist jetzt aus dem Umweltforschungsbereich normativ gesetzt, der Versuch, die Klimakatastrophe herbeizurufen. Und man ist es ganz klar gesagt, Dürre in Deutschland, sowas gibt es gar nicht. Dürre ist was, das gibt es in der Sahelzone, irgendwo in Afrika, aber in jedem Fall weit weg von uns in Mitteleuropa. Dieser Rahmen hat sich doch sehr stark geändert, weil die Trockenheit vor allem zwischen 2018 und 2023 sehr viele Schäden in sehr unterschiedlichen Sektoren und das auch noch parallel zueinander gebracht haben. Und das ist eine Situation gewesen, mit der wir nicht vertraut waren, mit der wir auch, was den regulatorischen Rahmen angeht, überfordert waren und letztlich noch immer sind.
Ich komme noch mal kurz auf den Anfang zurück. Sie sprechen da ein Thema an, das ich mich auch gefragt habe, weil ich beim Stichwort Dürre tatsächlich vorurteilsmäßig an Afrika denke und nicht an Deutschland. Wo liegt denn sozusagen die Grenze zwischen Trockenheit und Dürre?
Die Dürre ist eine außergewöhnliche Situation. Also so muss man das sagen. Außergewöhnliche Situationen führen nicht immer zu Schäden. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Außergewöhnlich heißt, man guckt sich zum Beispiel jeden einzelnen Monat an. Man weiß ganz genau, wie trocken sind die Böden, normalerweise in einem Februar. Und wenn der Boden jetzt in einem Februar so trocken ist, wie man das statistisch nur alle 5 Jahre erwartet, dann ist die erste Dürrestufe erreicht. Und wenn es dann so trocken ist wie alle 10 Jahre, alle 20 Jahre, alle 50 Jahre, dass es quasi die weiteren Dürrestufen erreicht. Der Februar ist aber jetzt auch ein ganz schönes Beispiel, um zu zeigen, dass Dürre nicht überall zu Schäden führen muss, weil wenn im Februar es überdurchschnittlich trocken ist, bedeutet das für die Landwirtschaft eben nicht, dass da Schäden passieren. Oder für die Forstwirtschaft bedeutet das eben auch nicht, dass da irgendwas passiert. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Sektoren, wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die gucken sich im Winter schon an, wie das mit der Dürre aussieht, weil sehr wenig Wasser im Boden im Winterhalbjahr bedeutet, dass die Grundwasserstände, die jeden Winter steigen, dass die aber nicht so stark steigen wie normal. Das heißt, sie werden dann weniger Ressource Wasser zur Verfügung haben am Ende des Winterhalbjahres, mit dem sie weiterarbeiten können. Wenn jetzt die Dürre im Sommerhalbjahr stattfindet, wo die Vegetationsperiode stattfindet, dann ist es wahrscheinlicher, dass es Auswirkungen auf Vegetation, das heißt dann auch auf die Landwirtschaft gibt. Wenn der Boden ein bisschen größere Tiefen austrocknet, dann auch für die Forstwirtschaft und für ökologische Systeme. Aber auch da ist es so, dass nicht in jedem Fall automatisch, wenn ein Dürrezustand erreicht ist, Schäden stattfinden. Also Dürre wirkt über langes Andauern und über sehr trockene Zeiten und dann zum Beispiel über Pflanzen, vor allem in den Situationen, in denen Pflanzen hohen Wasserbedarf haben. Landwirtschaftliche Kulturen zum Beispiel während der Blütezeit oder auch während der Ehrenfüllung beim Getreide. Das sind Zeiten, wenn da kein Wasser oder nicht ausreichend Wasser zur Verfügung steht, kommt es zu Ertragsminderungen. Aber es gibt eben auch andere Zeiten, in denen das gar nicht unbedingt negative Konsequenzen haben kann, sondern es Zeit verzögert, wenn es dann zu einem späteren Zeitpunkt ausreichend regnet, Pflanzen quasi ein Wachstumsdefizit oder Entwicklungsdefizit wieder aufholen können. Das heißt, wenn es um Dürremanagement geht, muss man eben auch ganz klar gucken, für welchen Sektor möchte man Dürremanagement machen und welche Zeiten sind da tatsächlich relevant.
Ich würde auf das Dürremanagement noch später zu sprechen kommen, um erstmal die Prozesse zu verstehen. Ich hatte gelesen, 2018 bis 2023 waren besonders trockene Jahre und Sie haben ja auch gerade gesagt, wir stehen jetzt vor so einer Situation, die wir noch nicht hatten oder mit der wir noch nicht umgehen können. Wie sieht die denn aus? Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein?
Also erstmal muss man sagen, dass jetzt im Jahr 2025 wir, was den Wasserhaushalt über Deutschland angeht, eigentlich in einer relativ normalen Situation sind, was den Stand der Grundwasserstände angeht. Der Winter war zwar extrem trocken und das Frühjahr auch, aber da profitieren wir davon, dass die Prozesse im Grundwasser relativ langsam sind und dass wir nach der langen Trockenheit seit 2018, 2024 eigentlich flächendeckend in Deutschland wieder teilweise deutlich über dem normalen Grundwasserstand waren. Das ist schon mal die erste ganz klare Botschaft, die man kommunizieren muss. Es ist keineswegs so, dass Deutschland langfristig immer trockener wird oder gar austrocknet. Es ist vielmehr das Problem, dass die Zeiten extremer Trockenheit und niedriger Wasserstände und dann aber auch extrem hoher Wasserstände, also dann 2024 teilweise Höchststände im Grundwasser, zum Beispiel in Niedersachsen, dass diese Variabilität im Moment extrem groß ist. Also wir haben ganz lange sehr niedrige Grundwasserstände gehabt, letztes Jahr dann wieder sehr hohe. Aktuell haben wir teilweise in Niedersachsen wieder extrem niedrige Grundwasserstände. Und das heißt, dieser Wechsel von sehr nass zu sehr trocken, selbst in diesem Grundwasserbereich, der relativ langsam reagiert, der ist im Moment außergewöhnlich groß. Das ist ein Teil. Der zweite, weil Sie auch am Anfang gesagt haben, dieses extrem trockene Frühjahr, das sich in der meteorologischen Trockenheit abbildet. Also es hat sehr wenig geregnet. Dazu muss man auch sagen, wir hatten eigentlich eine glückliche Situation im Frühjahr, dass es relativ kühl war, vor allem auch nachts sehr kalt geworden ist, dass nicht auch noch über die Verdunstung sehr viel Wasser verloren gegangen ist. Das haben wir zum Beispiel im Jahr 2018, gab es im April schon die erste Phase mit über 30 Grad. Da haben sie eben nicht nur das Problem gehabt, dass es sehr wenig geregnet hat, sondern dass gleichzeitig auch über die Verdunstung viel Wasser aus der Landschaft verloren gegangen ist. Das haben wir dieses Jahr glücklicherweise nicht gehabt. Und damit verbunden war auch, dass die Schäden in diesem Frühjahr extrem niedrig waren. Wir haben nur sehr wenige und ausgewählte Bereiche, also man kann nicht mal sagen, dass flächendeckend Sektoren betroffen waren, weil auch in der Landwirtschaft die tatsächlichen Verluste flächendeckend nicht stattgefunden haben. Also Gemüsebauern, die normalerweise bewässern, wenn weniger Niederschlag fällt, müssen sie mehr bewässern, das generiert Kosten. Wir hatten, wenn man hydrologische Dürre anguckt, niedrige Wasserstände im Rhein. Das heißt, da waren die Binnenschifffahrt betroffen. Ist aber gleichzeitig so, dass in den meisten anderen Sektoren wenige oder keine Schäden stattgefunden haben, sodass es letztlich glücklich war, dass diese Trockenheit relativ früh im Jahr war, wo sie noch nicht so viele Schäden anrichtet, als das zum Beispiel der Fall wäre, wenn man jetzt die Dürresituation im Juli, August, September hat. Also da muss man dann davon ausgehen, dass viel flächendeckender und größere Schäden auftreten.
Ich habe einfach die Schlagzeilen gelesen und habe gedacht, ja krass, aber Sie sagen, es gab einfach glückliche Umstände drumherum, die geholfen haben, dass sozusagen der trockenste Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sich gar nicht so massiv auswirkt, wie man sich das jetzt vorstellt, wenn man so eine Schlagzeile liest, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist für uns auch ein bisschen Kommunikationsproblem, weil die Dürre eben nicht als Abweichung von einem normalen Zustand wahrgenommen wird, sondern mit Dürre wird verbunden eine Wassermangel- und Wasserstresssituation. Das ist aber eigentlich was vollkommen anderes. Das ist eben deswegen so, weil die Bodenfeuchte hat in Deutschland einen Jahresgang, genauso auch wie die Grundwasserstände, die haben auch einen Jahresgang. Also in jedem Winterhalbjahr steigt die Bodenfeuchte, in jedem Winterhalbjahr steigen die Grundwasserstände in Deutschland. In dem Sommerrhein fängt eben mit der Vegetationsperiode, fangen Pflanzen an, Wasser aus dem Boden rauszuziehen. Das heißt, der Boden wird von oben nach unten langsam immer trockener. Gleichzeitig kommt immer weniger Wasser im Grundwasser an. Deswegen in jedem Sommerhalbjahr sinken die Grundwasserstände. Das ist quasi ein ganz normaler Prozess. Und damit verbunden ist das, wenn im Frühjahr es quasi eine Dürre gibt, dann sind die Böden, obwohl eine Dürresituation ist, noch nasser, als das dann später im Sommer der Fall ist. Weil es eben im Sommer, wo die Böden sowieso jedes Jahr schon relativ trocken sind, auf den obersten 30 bis 50 Zentimetern, wenn es da quasi außergewöhnlich trocken sind, dann sind sie wirklich auch absolut so trocken, dass mit großer Sicherheit Schäden an der Vegetation passieren. Im Frühjahr und dann später im Herbst ist es eben nicht so stark der Fall. Im Winter bedeutet Dürre auch aufgrund der Vegetationsruhe eben, dass da in der Regel keine Schäden entstehen.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie gucken sich auch an, wie nass der Boden nach dem Regen ist, also den Bodenfeuchtezustand. Welche Informationen kann man denn da noch rausziehen aus dieser Information zum Bodenfeuchtezustand?
Ja, wir gucken uns neben dieser Dürresituation die Abweichung von dem Normalzustand ist auch an, wie gerade die nutzbare Felskapazität, also quasi das pflanzenverfügbare Wasser ist. Und da kann man dann eben ableiten, ob Pflanzen Stress stattfindet oder nicht. Und das lässt dann eben auch Rückschlüsse zu, ob dann in wichtigen Situationen, also wichtigen phänologischen Zuständen, wie vorhin schon erwähnt, Blüte oder die Ährenfüllung dann an landwirtschaftlichen Kulturen, ja, Schäden ableitbar wären. Ein zweiter Punkt ist, beim Wasserhaushalt darf man nicht vergessen, dass ja letztlich alles mit allem zusammenhängt. Der Niederschlag fällt ja vom Himmel und bleibt dann teilweise an der Oberfläche hängen, auch an Pflanzen hängen. Also das Wasser, das den Boden nicht erreicht, wird dann Interzeptionen genannt. Ein Teil des Wassers läuft oberflächlich schon zu Flüssen ab. Ein Teil des Wassers geht in den Boden rein. Das Grundwasser speist ganz zentral die Flüsse. Und deswegen kann man dann sagen, wenn der Boden außergewöhnlich trocken ist, beeinflusst das das Grundwasser und dann zeitversetzt auch die Gefahr von Niedrigwasser in Flüssen. Das heißt, man hat mit dieser Information zur Bodenfeuchte eine einfache Möglichkeit, kurz- bis mittelfristige Vorhersagen über die nächsten Wochen zu machen, was im Grundwasser oder eben dann auch was quasi an Niedrigwasserrisiko in bestimmten Flusseinzugsgebieten zu erwarten ist.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sie fordern ja nationales Dürremanagement. Darüber wollten wir auch noch sprechen. Warum brauchen wir das erstmal ganz plakativ gefragt?
Na, die einfache Antwort ist, dass wir jetzt 2018 bis 2023 Dürresituationen hatten, die zu Milliardenschäden in verschiedenen Sektoren geführt haben. Also man schätzt ja, dass alleine zwischen 2018 und 2020 in der Größenordnung 35 Milliarden Euro Schäden in Deutschland entstanden sind. Und da waren betroffen Industriebetriebe, natürlich Landwirte, die Forstwirtschaft, wo mehr als 500.000 Hektar an Wald, also letztlich an Bäumen, verloren gegangen sind, was riesige Flächen sind und was letztlich eine Auswirkung ist, die wir auf Jahrzehnte sehen werden. Damit verbunden hat wir eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung, weil einzelne Grundwasserkörper letztlich kein Wasser mehr hergegeben haben, das Wasserversorgung nutzen konnten. Und hatten auch Probleme mit der Wasserqualität. Hatten eine ganz extreme Situation, auch wenn man die Ökologie der Elbe anguckt. Algenwachstum kennt man in Deutschland eigentlich in Seen, aber wir hatten so wenig Wasser und so langsam fließendes Wasser in der Elbe, dass selbst in der Elbe Blaualgen sich großflächig entwickelt haben und doch sehr lange Zeit im Fluss zu finden waren, die gleichzeitig Toxine, also Giftstoffe produzieren und damit quasi einen weiteren Druck auf ein Fließgewässer ausgeübt haben. Damit verbunden hat man das Thema Fischsterben gehabt. Das heißt, wir haben auf unglaublich breiter Basis in vielen verschiedenen Sektoren hohe Schäden gehabt. Und wir waren ganz offensichtlich nicht gut vorbereitet auf diese Situation. Und daraus kann man sehr einfach ableiten, dass es einen Handlungsbedarf gibt.
Das heißt, wenn alles miteinander zusammenhängt, wie Sie sagen, und das skizzieren Sie ja auch eigentlich in jeder Antwort, also wenn Sie Dürremanagementplan sagen, was meinen Sie damit? Also wo fangen wir an?
Also ein Anfang ist gemacht worden. Es gab glücklicherweise 2018 schon einen nationalen Wasserdialog. Das war eben eine Idee von Seiten des Bundes, die relevanten Akteure aus dem Wasserbereich an einen Tisch zu bekommen und mit denen große Fragen von Wasserverfügbarkeit und Wasserqualität zu diskutieren. Und aus diesem Prozess ist dann, bedingt durch die Trockenheit und durch die Schäden, die aufgetreten sind, die nationale Wasserstrategie entwickelt worden. Und also Dürrevorsorge, Dürremanagement hat eigentlich drei Komponenten. Und die erste ist Informationsgrundlagen schaffen. Also die Frage, wo gibt es eigentlich ein Dürrerisiko, in welchen Regionen? Und das hat diese nationale Wasserstrategie ganz gut adressiert, weil man da zum ersten Mal eigentlich aufgeschrieben hat, welche Defizite wir bei den Informationsgrundlagen überhaupt haben. Und dazu zählt zum Beispiel, dass wir in Deutschland nicht wissen, wer eigentlich wie viel Grundwasser in welcher Situation entnimmt. Da kann man sich jetzt fragen, warum ist das so? Die Antwort ist für mich da relativ einfach. Es war nie nötig. Also in Deutschland sind Wasserrechte vergeben worden. Es war eigentlich immer zu jeder Zeit ausreichend Wasser da. Und wir sind eigentlich in so große Probleme nie reingelaufen, wie wir jetzt hatten. Aber das ist was jetzt natürlich geändert werden muss. Also wir brauchen einen Überblick darüber, welche Wasserrechte sind eigentlich vergeben worden, wie stark werden die ausgenutzt, was ist eigentlich mit denjenigen, die Wasser nutzen, die ja registriert sind, aber von denen man gar nicht weiß, ob sie relevant sind. Ein einfaches Beispiel: In Leipzig könnte ich mir jetzt in meinem Garten einen Brunnen bohren und Grundwasser entnehmen. Das ist quasi nicht beschränkt, das wäre anzeigepflichtig. Das heißt, ich müsste das behördlich melden, aber es gäbe keine Überprüfung, was ich da tatsächlich tue und wie lange ich wie viel Wasser fördere. Und das ist also ein einfaches Beispiel, wo wir eine bessere Informationsgrundlage schaffen müssen, um zukünftig überhaupt zu wissen, an welchen Punkten wir ansetzen müssen, wenn es zu operativem Dürremanagement geht. Also ein Punkt erreicht ist, wo zu wenig Wasser verfügbar ist, wo Wasserstresssituationen sind und wo Schäden passieren werden. Ein zweiter Punkt neben dieser Verbesserung der Informationsgrundlage ist, dass man in Deutschland jetzt langsam überlegen muss, wie wir eigentlich langfristig mehr Wasser in die Landschaft bekommen oder in der Landschaft halten. Also da geht es dann um Dürrevorsorge. Da gibt es auch recht einfache Beispiele. Also wir wissen heute sehr gut, dass Nadelwaldmonokulturen dazu führen, dass unter den Wäldern nur sehr wenig Grundwasser, teilweise gar kein Grundwasser gebildet wird, weil übers Jahr gesehen diese Nadelwaldmonokulturen so viel Wasser verbrauchen, dass effektiv im Grundwasser nichts ankommt. Also man weiß, dass Mischwälder sehr, sehr viel besser geeignet sind, um den Wasserhaushalt zu verbessern. Gleichzeitig sind Mischwälder auch weniger anfällig gegenüber Dürreereignissen, aber auch gegenüber Sturmereignissen. Das heißt, es gibt sehr viele gute Gründe, wegzugehen von den Nadelwaldmonokulturen und den Wald jetzt in den nächsten Jahrzehnten konsequent umzubauen zur Mischwäldern. Und so ähnlich wie das im Wald ist, gibt es eigentlich für viele Sektoren, also eigentlich für alle Sektoren Maßnahmen, die man ergreifen kann, um gegen Dürre vorzusorgen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, weil es auch mit großem Erfolg schon seit vielen Jahrzehnten in Deutschland gemacht wird. Wir nutzen ja hauptsächlich Grundwasser für die Wasserversorgung und haben aber in Deutschland das Problem, dass Großstädte sich nie selber mit Wasser versorgen können. Das heißt, wir müssen immer Wasser aus dem Umland nehmen. Zusätzlich haben wir einige Städte, die in klimatisch wirklich ungünstigen Regionen liegen. Und ein ganz tolles Beispiel ist da Magdeburg. Magdeburg liegt in der trockensten Region Deutschlands. Und eine Großstadt damit Wasser zu versorgen, ist gar nicht so einfach, auch weil die Grundwasserneubildung da sehr niedrig ist. Und deswegen macht man seit den 1960er Jahren in der Nähe von Magdeburg Grundwasseranreicherung. Und das bedeutet, dass man aus einem kleinen Fluss, der westlich an Magdeburg vorbei fließt, aus der Olpe, Wasser entnimmt und damit das Grundwasser auffüllt. Das Wasser, das in Flüssen ist, läuft ja eigentlich zum Meer und ist mehr oder weniger verloren für uns, für die Nutzung, indem man eben dieses Wasser dann vom Fluss ein bisschen wegpumpt, das kontrolliert, quasi säubert und dem Grundwasser zuführt, hat man damit Wasser, das man dann relativ flexibel übers Jahr nutzen kann. Und um die Größenordnung da mal zu verdeutlichen, also das Wasser, das in Magdeburg aus dem Wasserhahn kommt, ist zu 70% angereichertes Grundwasser. Also Wasser, das eigentlich für die Region schon verloren war. Also dieses Beispiel der Grundwasserneuwilligung gibt es auch in einigen anderen Regionen. Also für Frankfurt spielt es eine relativ große Rolle. Für die landwirtschaftliche Bewässerung in Niedersachsen wird es jetzt seit über 10 Jahren getestet. In Dresden macht man das bereits. Und da ist es jetzt durchaus sinnvoll, hier auch nochmal zu überprüfen, wie weit das auch in anderen Regionen in Deutschland machbar ist.
Finde ich einen total spannenden Aspekt. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und ich habe Familie in Magdeburg, bin also da öfter mal am Wasser. Dann werde ich daran denken, dass das da sozusagen schon Wege gibt oder Vorbildsituationen für andere Regionen. Spannend. Ihre Forderung nach so einem Dürremanagementplan, die ist ja nicht so super neu. Und ich habe jetzt gerade mitbekommen, die Fraktionen im Bundestag haben das Thema Dürre auch Ende Mai diskutiert. Da wird dann auch Ihre Arbeit in der Argumentation mit drangezogen. Was erwarten Sie denn in Sachen Dürremanagementplan von der neuen Bundesregierung?
Das ist im Moment schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass wir das hinbekommen können, in dem Zeitraum bis 2030 die Informationsgrundlagen zu schaffen. In dem Bereich Dürrevorsorge planen, das ist dringend notwendig. Da bin ich aber schon weniger optimistisch. Und der dritte Bereich, der noch gar nicht angesprochen war, wie man eigentlich ein integriertes und operatives Dürremanagement machen muss, wenn wieder so eine eine Wasserstresssituation auftritt, das sehe ich im Moment leider überhaupt nicht, dass das passiert. Also für ein aktives Dürremanagement, dann, wenn zu wenig Wasser in der Landschaft verfügbar ist und eben wieder so eine Situation auftreten kann, dass jetzt, wie das jetzt passiert ist, quasi ganze Wälder absterben, das ist ja ein extrem konfliktbehafteter Bereich. Also Sie müssten im ersten Schritt schon mal auf lokaler Ebene, das heißt, da kommen dann die unteren Wasserbehörden, die Landkreise, die müssten ja eigentlich überlegen, was sie anders machen könnten und eigentlich müssen, als sie das heute tun. Die Situation im Moment ist so, wir haben eigentlich kein Dürremanagement in Deutschland. Wir stellen oft fest, dass wir Niedrigwassersituationen haben und in dem Fall rufen dann die Landkreise den Wassernotstand aus. Und das führt dann dazu, dass private Wassernutzer in ihrem Wasserverbrauch, in der Wasserentnahme von Flüssen und auch aus dem Grundwasser beschränkt werden. Das ist aber ein Riesenproblem, weil also erstmal die privaten Wassernutzer sind nicht diejenigen, die die Wasserstresssituation herstellen. Ja, also eigentlich sind alle Wassernutzer gemeinsam, sorgen dafür, dass sehr viel Wasser verbraucht wird in Zeiten, in denen sehr wenig Wasser verfügbar ist. Konsequenzen müssen aber nur die privaten Nutzer befürchten. Und das ist das, was auch jetzt aktuell in vielen Landkreisen ausgerufen ist. Also es gibt dann das Verbot, nachmittags den Rasen zu bewässern, was im Übrigen immer sinnvoll ist, weil gerade wenn keine Wolken am Himmel sind, wenn es relativ warm ist, wenn sie Temperaturen jenseits von 25 Grad haben, gibt es keinen Sinn, tagsüber in der Sonne zu bewässern. Es ist immer gut, das morgens oder spät abends zu machen, wenn die Sonne weg ist, weil sie sonst nämlich effektiv nicht den Boden nass machen und die Pflanzen versorgen, sondern effektiv die Luftfeuchtigkeit erhöhen, weil ein großer Teil des Wassers dann direkt verdunste. Aber betroffen sind im Moment eben die privaten Wassernutzer. Das sind aber in den allermeisten Regionen in Deutschland gar nicht die großen Wasserverbraucher. Und was sich hier jetzt deutlich gezeigt hat, ist eigentlich, dass es überhaupt keine Einschränkungen zum Beispiel für Industriebetriebe gibt in Wassermangelsituationen. Die haben ihre Wasserrechte und da gehen auch dann die regionalen Behörden, also nicht gegen vor, weil sie es gar nicht können. Und das ist was sich dringend ändern muss. Also man muss ja überlegen, wenn eine Wasserstresssituation ist, wer sind eigentlich die großen Wasserverbraucher? Und dann muss auf regionaler Ebene müssen eigentlich Pläne in den Schubladen sein, in denen über einen dann auch normativen Aushandlungsprozess festgelegt ist, in was für einer Reihenfolge man wie stark welche Akteure in der Wassernutzung beschränken kann und dann eben nicht nur ein Gefühl, sondern auch Zahlen dazu braucht, welche Konsequenzen, auch welche monetären Auswirkungen das hat. Warum so ein Prozess nicht gerne angegangen wird, ist eben, weil er konfliktbehaftet ist. Das hat man in den letzten Jahren auch deutlich gemerkt. Also sobald das andiskutiert wird, gehen alle Akteure sofort in eine Verteidigungshaltung und wollen eigentlich zu so einem Prozess gar nicht beitragen. Und da kann man leider keinen Akteur ausnehmen. Sowohl im behördlichen Bereich wird das ungern gemacht, als auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Und das geht letztlich hin, nicht nur bis zu den Industriebetrieben, sondern auch bis zu den Wasserversorgern. Einfach, weil jeder Akteur befürchtet, in seiner Nutzung eingeschränkt und benachteiligt werden zu können. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man auf nationaler Ebene hier einen Rahmen, letztlich auch einen gesetzlichen Rahmen schafft, den wir im Moment nicht haben, und dann den Ländern, in denen in der Regel die Umsetzung unterstützt wird und dann bis runter zu den Landkreisen und Kommunen, wo das in der Regel umgesetzt werden muss, quasi Vorgaben zu geben, die sie dazu zwingen, zum Beispiel Managementpläne zu machen, wie das im Hochwasserbereich auch in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist. Und Hochwasser ist vielleicht noch ein gutes Beispiel deswegen, weil die Verpflichtung, sich mit dem Thema Hochwasser, mit verschiedenen Hochwasserschutzzonen, mit Überschwemmungsgebieten auseinanderzusetzen, das hat man in Deutschland auch in den Landkreisen und Kommunen erst dann umgesetzt, als es verpflichtend war. Weil wir hier zusätzlich natürlich die Situation haben, dass wir eine personelle Unterbesetzung haben und dass Pflichtaufgaben deswegen erledigt werden. Und alle Aufgaben, die keine Pflichtaufgaben sind, darf man nicht erwarten, dass es da zu irgendeiner Umsetzung kommt.
Also müssen wir da, Sie sagen es ja schon, anpacken und nicht laissez-faire, sondern mit Regeln und Rahmenbedingungen, dass Leute loslegen müssen, ne?
Genau, also das Erste wäre wirklich die Gesetzesgrundlage so anpassen, dass man erstmal anerkennt, es gibt ein Extremereignis Dürre und Trockenstress oder Wassermangel, wie auch immer man das nennt. Das haben wir im Moment für Hochwasser, und behördlich ist der Fokus im Moment darauf, diese über lange Zeiträume mittlere Wasserverfügbarkeit sicherzustellen. Dafür gibt es auch Gesetze für das Managen von extremer Trockenheit, also zeitlich begrenzt, wie man damit am besten umgeht, gibt es im Moment keinen gesetzlichen Rahmen. Und das ist eigentlich das Erste, was angegangen werden muss, weil solange das nicht passiert, ist es extrem unwahrscheinlich, dass auf Landes- und vor allem dann eben auf kommunaler Ebene irgendwas passiert.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie durch den Dürremonitor, Sie haben ja vorhin beschrieben, wie schwierig das am Anfang war, dass man Ihnen vorgeworfen hat, eine Klimakrise herbeizureden. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit da helfen kann, Argumentationen zu liefern und Daten und Zahlen und Fakten, um weiterzukommen bei dem Thema?
Also die Daten des Dürremonitors haben erstmal dazu beigetragen, es überhaupt zu verstehen, dass es sowas wie Dürre und Trockenstresssituationen in Deutschland geben kann. Und letztlich auch einzuschätzen, wie die Situation in den letzten Jahren war. Für die Zukunft ist es so, wenn man Dürre-Extremereignisse managen will, dann braucht man ja Festlegungen, wann eine Dürre beginnt. Also bei Hochwasser ist es relativ einfach. Es ist begrenzt, weil Hochwasser findet nun mal an Flüssen statt. Und da gibt es Pegelmessungen. Und da weiß man, wenn das jetzt ein Fluss einen gewissen Wasserstand erreicht hat, dann ist die Warnstufe 1, 2, 3, 4 erreicht. Und damit weiß man auch, was da zu tun ist. Bei Dürren ist es ein bisschen schwerer, weil zum einen Dürren nicht nur an Flüssen sind, sondern überall auftreten können. Also ein Flächenproblem. Das Zweite ist, wir können Dürre im Boden haben, was dann vor allem für die Vegetation ein Problem ist. Wir können das in Fließgewässern wie Flüssen haben. Da kann das dann ein ökologisches Problem sein. Das kann industriell ein Problem werden. Das kann für die Binnenschifffahrt ein Problem werden. Und wir können es im Grundwasser haben, wo es dann vor allem für Wasserversorgung und Industrie eine Problemsituation gibt. Und später damit verbunden, aber eben auch, wenn Grundwasserstände sinken, für Ökologie und Waldökosysteme. Das heißt, man braucht irgendwelche Daten, um festzulegen, wann ein Dürreereignis beginnt. Und dazu kann natürlich der Dürremonitor einen Beitrag leisten. Das wird er nicht alleine machen, weil sie immer eine Verschneidung brauchen aus Grundwasserständen, aus hydrologischer Dürre, also Pegelmessungen, die wir in den Gewässern haben, und aus der Dürresituation in den Böden. Aber das sehe ich als wichtigen Baustein, in der Festlegung von verschiedenen Dürrestufen, die eben dann eben auch mit verschiedenen Anpassungsaktionen verbunden sein müssen an.
Das sagt Dr. Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am UFZ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Sehr, sehr interessant.
Ich danke Ihnen.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden, die sich für unsere Themen interessieren könnten und uns eben noch nicht kennen. Vielen Dank dafür. An dieser Folge hat Imke Zimmermann mitgearbeitet. Die Redaktion lag bei mir. Die Audioproduktion für diese Folge hatte Benjamin Zerdani. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Ina Lebetjew. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.